Herzlich willkommen zum In the Zone Podcast Folge Nummer 12. Es wird, kleiner Spoiler, um die Themen Resilienz gehen. Es wird um Bewältigungsstrategien gehen. Aber wo genau uns die Reise hinführt, das werden wir sehen. Wir wollen einen kleinen Einstieg liefern in diesem Bereich. Jetzt ist Wettkampfsaison. Viele Athleten stehen vielleicht sogar vom Hauptwettkampf. Und da möchten wir einen kleinen Beitrag leisten, um in stressigen Situationen, um in schwierigen Situationen vielleicht dann auch richtig zum Handeln. Aber erstmal, Fabian, schön, dass du da bist, dass wir wieder uns gegenüber sitzen, virtuell zumindest, und uns vielleicht auch nächste Woche sehen in Frankfurt. Aber erst einmal die Frage an dich, wie geht's dir und was treibst du sportlich aktuell?
Ja, vielen Dank. Es geht mir sehr gut. Der Sommer ist ja wirklich jetzt in vollen Zügen da und wir hatten ja in einer der letzten Folgen über diesen Switch gesprochen, Vorbereitungsphase wechselt sich zu Wettkampfphase und auch da nicht nur aktiv, sondern auch passiv, also was das Zuschauen angeht. Also jetzt am Wochenende war Klagenfurt Ironman, jetzt kommt Frankfurt, Rot steht vor der Tür. Gerade läuft das Race Across America, da würde ich gerne nachher noch ein paar Worte zu verlieren. Also es sind jetzt wirklich viele Rennen, wo man gar nicht umherkommt, die zu gucken und wo man auch nicht umherkommt, da eingesaugt zu werden, was Leistung, was Vorkommnisse angeht, was da alles passiert, was Sportlern widerfährt. Insofern bin ich wie immer um diese Zeit so sowohl aktiv als auch passiv sehr eingesaugt in die Triathlon-Welt.
Ja, ist definitiv aktuell gerade Hochkonjunktur, was Triathlon betrifft. Wie du gesagt hast, das war ja Klagenfurt Ironman. Hast du mitgekriegt, wie die Wetterbedingungen waren?
Nee, ich habe nur das auf dem Tracker verfolgt, weil die hatten ja auch keine Live-Übertragung. Und ich glaube, ich habe Bilder vom Start gesehen. Also wenn du mich so fragst, wird es wahrscheinlich anders sein, als ich dachte, wie es war. Also nicht.
Nicht wirklich anders. Also es war brütend heiß anscheinend. Ja. Ich war nicht vor Ort, da war ein Athlet von mir und eine ehemalige Athletin von mir, die waren vor Ort. Und sie meinte heute, dass irgendwie aber 2300 Athletinnen und Athleten ins Ziel gekommen sind von ursprünglich 3500.
Was?
Also eine krasse entweder DNS oder DNF-Quote. Also eins von beiden muss definitiv übel oder beides übel sein.
Aber ist das bestätigt oder?
Ich müsste in der App mal nachschauen. Vielleicht schaffst
also,
du das.
Ich meine, 2300 von 3,5, das ist ja, das, also ich habe nämlich die Tage, als ich Radfahren wollte, das war ein sehr heißer Tag hier in Frankfurt, 34, also der nochmal so nach oben rausgestochen ist, wo ich selber gedacht habe, oh, das ist jetzt schon ein bisschen warm eigentlich fürs Trainieren. Und da musste ich an 2015 denken, also genau vor 10 Jahren, das war dieser Peak-Tag, an dem der Ironman Frankfurt stattgefunden hat, wo ich auch dabei war. Und da war es nämlich wirklich 39, irgendwas und Wasser 26, Asphalt 56. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das, ich kann das gut nachvollziehen, dass die Ausfallquote so hoch dann am Ende ist, wobei ich das jetzt Klagenfurt nicht erwartet hätte, aber klar.
Ja. Ja, ich denke, es war ja auch wieder so einer der wenigen heißen Tage. Also auch die Heat Prep ist, glaube ich, super schwierig vorab, vorm Rennen, wenn es einfach halt wochenlang relativ kühl ist. Klar, kannst du auf die Rolle gehen, kannst du eine Winterjacke anziehen, Regenjacke. Aber das ist halt schon mental auch richtig fordernd, finde ich. Also für mich persönlich, sowas zu machen, auch regelmäßig sowas zu machen. Aber, glaube ich, hilft einfach auch nicht. Und ja. Das sieht man, glaube ich, dann, wenn die Ausfallquote oder sagen wir die Finisherquote da wirklich so extrem ist. Weil normalerweise, wenn ich es auch richtig im Kopf habe, jetzt von Rot oder anderen Langdistanzrennen, redet man da immer von 4% plus minus. Mhm, ja. Das ist jetzt das, was ich so im Kopf habe. Von Start zu Ziel, was irgendwo auf der Strecke bleibt, wortwörtlich. War ja auch schon mal dabei. Also ist jetzt nichts Schlimmes, also no offense. Und manchmal vielleicht sogar die logische Konsequenz und auch die gesunde Variante einfach auszusteigen. Natürlich machen wir es nicht gern und das heißt ja immer, gibt es ja sämtliche bekloppte Sprüche, wo ich immer innerlich schmunzel, aber irgendwie dann doch vielleicht sogar ich würde jetzt nicht sagen aggressiv werden, aber schon ein bisschen emotional werden, wenn es dann heißt irgendwie Pokal Stadtspital oder irgendwie so in die Richtung, ich denke, ja, dann macht das für so eine, Entschuldigung, billige Finisher-Medaille ja, wenn man da dann irgendwas riskiert. Deswegen, es gibt viele, die meinen das ernst.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja auch schon, glaube ich, drüber gesprochen. Eine Zeit lang gab es ja diese Death Before DNF T-Shirts. Bei Hitzerennen, also ich glaube, kommen zwei Punkte zusammen. Zum einen die Frage, hast du Möglichkeit gehabt, dich zu akklimatisieren? Also ich meine, wenn es einfach der erste richtig heiße Tag im Jahr ist, dann ist nichts mit Akklimatisieren. Das ist ja auch der Grund, warum gerade in Überseeländern, also in Überseerennen, Leute einfach sehr viel früher anreisen oder versuchen anzureisen, um sich zu akklimatisieren. Aber die zweite Sache ist, bist du darauf vorbereitet generell? Also trifft dich das, klar, wenn du einen Wetterbericht siehst, dann weißt du, es wird morgen sehr, sehr heiß. Manchmal treffen einen ja aber auch so Wetterbedingungen so unerwartet. Also es wird dann sehr viel heißer als gedacht. Also andersrum, wir beide sind letztes Jahr in Rot gestartet und es hieß, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. So, was in Rot offenbar so viel hieß, wie es biest wie aus Eimern. Und ich dachte so, hä, wo kommt denn jetzt der Regen her und warum hört der nicht auf? Und mich würde bei dir mal interessieren, wenn du dich, also nimmst du das im Vorwege in deine Betrachtung mit ein? Ändert das etwas? Bedeutet das etwas? Beschäftigst du dich mit klimatischen Bedingungen, also klimatischen Bedingungen im Sinne von Temperatur, Regen, Kälte, Hitze? Hat das eine Bedeutung für dich und wenn ja, welche?
Steigen wir schon direkt ein an das Thema Bewältigungsstrategien, weil es fängt schon für mich vorm Rennen halt an. Gerade das Thema Hitze, das beschäftigt mich immer, egal welches Rennen, weil ich es einfach nicht mag, die Hitze. Deswegen ist Rot letztes Jahr ist mir schon ziemlich entgegenkommen vom Klima her. Und das ist was mich halt beschäftigt. Also ich habe mir vor 1,5 Jahren den Core-Sensor für Körperkerntemperaturmessung, der da an der Rippe am Brustgurt quasi anliegt, den habe ich mir zugelegt, genau aus dem Grund, um zu tracken, wie verhält sich quasi mein Körper bei Hitze. Und das war das Jahr, als ich in Teneriffa gelebt habe. Sprich, ich habe im Winter relativ warm trainieren können. Habe da gesehen, wie träge so die ganze Körperkerntemperatur ist, was der Weg nach unten betrifft. Also sprich, Körpertemperatur wieder zu reduzieren. Das ist sehr, sehr träge, sehr, sehr schwieriger. Im Gegenteil aber die Körperkerntemperatur nach oben zum Treiben ist relativ simpel, also relativ schnell auch teilweise. Also ist eine sehr, sehr ungünstige Situation eigentlich und ich mag die Hitze nicht. Deswegen beschäftigt mich das vorab natürlich und ich gehe zum einen Punkt mit. Zum einen den Punkt, als du gesagt hast, ja, trifft einen das irgendwie unerwartet. Aber auch da muss ich sagen, ich melde mich für einen Wettkampf jetzt im Juni, Juli an. Also wie unerwartet kann mir jetzt Hitze treffen? Wenn das mein Hauptwettkampf ist, bin ich ganz ehrlich, dann muss ich irgendwie schauen, dass ich meine Longruns draußen mache. Wenn es geht, irgendwie Sonntagnachmittag oder nicht Sonntag in der Früh, weil da ist es schön kühl oder so. Sondern muss ich halt auch die paar Möglichkeiten nutzen, die ich habe. Oder ich mache die kürzeren Sessions, wenn es mal eine Stunde Rolle oder so ist, was meine Athleten öfters auch im Plan mehr haben unter der Woche. Die kannst du super auf der Rolle machen, ziehst halt nochmal was Warmes an. Also da kann man sich durchaus auch bei schlechtem Wetter einigermaßen auf die Hitze vorbereiten. Noch dazu, wenn man weiß, man hat da irgendwo vielleicht ein Problem und so bin ich im Endeffekt halt auch gestrickt. Da sage ich, ich mag keine Hitze, ich komme damit sehr, sehr schwer klar. Hab's am Sonntag auch gesehen, da waren wir, sind wir die Challenge-Rot-Runde abgefahren von Ingolstadt aus und es war dann so eine 5-Stunden-Tour, nicht ganz 5 Stunden. Und mir war es von Anfang an zu warm. Also ich bin momentan nicht gut im Training und das habe ich dann auch nochmal gemerkt, dass ich einfach mit Belastung körperlich und Hitze, was nochmal zusätzliche Belastung ist, einfach aktuell nicht gut umgehen kann. Also ich habe irgendwie schon nach 2 Stunden schon übelst den heißen Kopf gehabt und schauen müssen, dass ich mich irgendwie runterkühle.
An Hitze generell oder liegt es auch an der Tatsache, dass du noch die Nachwirkung von pfeifischen Drüsenfieber im Körper, also nicht die Nachwirkung, aber sicherlich die Essenz sozusagen hast?
Aktuell ist es die Kombi. Bin immer ziemlich sicher, dass ich einfach nicht körperlich fit bin, dass das ein Impact ist und dann einfach die Hitze natürlich auch Impact nochmal on top ist, weil der Körper natürlich auch Energie braucht, um runter zu regulieren, um den Körper zu kühlen. Und wenn man nicht viel Sport macht, so wie es ich aktuell gerade lebe, gezwungenermaßen, ist es natürlich für den Körper schwierig, runterzukühlen. Also je öfter man die Situation hat, desto leichter fällt es ja natürlich dem Körper, dass er mit Hitze halt umgeht. Mein Körper hat in letzter Zeit wenig in der Hitze irgendwie aktiv machen müssen. sprich, er ist schlecht akklimatisiert und ich habe dann nach dem Ride irgendwie, ja, laut Garmin gibt's ja die prozentuale Anpassung an Hitze, die war dann schon bei 28% in der vor einem Ride, also es ging dann laut Garmin doch relativ schnell, dass ich schon einen großen Hitzefortschritt gemacht habe. Also zeigt mir, dass mein Level aktuell einfach relativ niedrig ist, was die Resistenz gegen Hitze ist.
Also einen Punkt würde ich gerne, weil du den vorhin gebracht hast, gerne direkt aufnehmen, die Körperkerntemperatur, also den Sensor. Stichwort Garmin, ich bin gestern Abend gefahren um 7 und noch, keine Ahnung, 4 Kilometern. Wir hatten das beim letzten Mal ja oder einer der letzten Folgen. Ich hatte das ja in Rot, das plötzlich auf der Radstrecke aufleuchtete, zack, bumm, Ausgangszustand ausreichend. Ja, in der Langdistanz, wo ich dachte, naja, vielen Dank. Gestern wiederum, wo ich gar nicht jetzt so viel gemacht habe, gestern Abend fahre ich so und plötzlich leuchtet auf dem Garmin Ausgangssituation, Ausgang, Leistungszustand oder so, Leistungszustand gut. Ich denke so, hoppala, wo kommt das jetzt her? So, und also man kann ja, also oder ich bin der festen Überzeugung, dass es unheimlich schwer fällt, sich von der Information eines Gerätes zu distanzieren, weil sie per se ein Bild in dir erzeugt. Und einen ganz kurzen, also einen sehr kurzen Exkurs. Ich hatte mal einen ganz schweren Hexenschuss. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal gesagt hatte. Und wirklich, da bin ich in einer Universität damals, als ich danach gearbeitet habe, im Foyer zusammengebrochen und ich habe da gelegen auf dem Boden und ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Und es war dann am Ende nicht so schlimm. Also meine Kollegen haben dann den Krankenwagen geholt und dann habe ich da intravenöse Schmerzmittel bekommen. Aber da war es so, dass ich dann beim Arzt war, beziehungsweise bei einer Sportärztin und wir dann allerhand therapeutische Maßnahmen gemacht haben, also keine Spritzen, sondern sehr viel Mobilisation, Dehnen, Faszien und so weiter. Und ich habe sie gefragt, sag mal, ist es nicht sinnvoll, dass ich mal jetzt hier zum MRT mache? Und da meinte sie zu mir, ja, Fabian, du bist ja, also zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, war ich Mitte 40 oder Anfang 40, du bist eben schon, was heißt schon, aber du bist halt einfach über 40. Und bei diesem MRT werden Sachen zutage treten. Du bist eben nicht mehr 15. So. Und diese Sachen werden Bilder in deinem Kopf erzeugen, die du wahrscheinlich sehr lange mit dir rumtragen wirst. Und wir machen jetzt genau das, was wir machen, wenn wir ein MRT machen würden. Also im Endeffekt, wir machen genau die Sachen, die wir auch machen, wenn wir MRT-Bilder hätten. So. Und ich finde das ganz spannend, weil du vorhin das gesagt hast. Ich habe nämlich die Tage genau darüber nachgedacht, würde ich nicht auch mal eine Kerntemperaturmessung bei mir machen, weil ich das neulich einen Bericht gesehen habe, ich weiß gar nicht, bei welchem Ironman sie das mal wissenschaftlich untersucht haben, wie hoch die Körperkerntemperatur bei einigen Athleten geht, nämlich über 40. Und für mich, ich habe mir gedacht, wenn ich 2015 bei dem Ironman so einen Sensor gehabt hätte, ich glaube, das hätte mich total blockiert und im Zweifel sogar dazu geführt, dass ich das Rennen, obwohl ich es ja, also ich habe es unbeschadet überstanden, also wirklich, ich habe 15 Liter getrunken, das habe ich nochmal nachgeschlagen, aber ich glaube, dass mich dieser, wenn ich sehen würde, scheiße, 38, 38,5, 39, 39,45, ich glaube, ich wäre für mich so nervös geworden, weil ich der Meinung wahrscheinlich da gewesen wäre, hey, du gehst jetzt in einen Bereich, der wirklich lebensbedrohlich ist, so. Und da würde ich gerne schon wissen, wie gehst du denn damit um? Also ich meine, das ist eine Zahl, die steht dann da auf dem Display, aber was macht die mit dir und was tust du da mit dieser Zahl?
Also auch da sind wir wieder recht schnell bei dem Thema Bewältigungsstrategien. Ich will es jetzt nicht irgendwie durcheinander bringen oder versuch's mal zu strukturieren an meine Gedanken, weil am Ende ist es ja so, wenn du dich nicht mit dem Gadget, in dem Fall den Temperatursensor, auseinandersetzt vorab und du weißt haargenau, was du tust mit dem Ding. Wenn das nicht der Fall ist, dann erzeugt es im Endeffekt genauso das, was du sagst, Stress. Du hast keine Ahnung, ja, was soll ich jetzt machen? Du wirst auch definitiv die Temperatur nicht runterbringen. Das sind dann definitiv dann die falschen Inputs, die da wirklich auch nicht weiterhelfen. Im Gegenteil, die dich vielleicht sogar verunsichern, die dich irgendwie am Rande der Verzweiflung bringen, weil du könntest, wenn du bei 40 Grad bist, du kannst dann anfangen, mal eine halbe Stunde zum Gehen und runter zum Kühlen und selbst da wird sich vermutlich relativ wenig passieren. Also deswegen rate ich da jedem vor solchen Sachen ab, auch Thema Whoop-Band oder sämtliche Gadgets, die es mittlerweile gibt. Rate ich mehr oder weniger ab, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen kann. auch schön und recht, wenn du den Körpertemperatursensor da hast und der misst es, dann ja, cool. Aber wenn du dich nicht damit auseinandersetzt und wenn du auch nicht da rum experimentierst und sagst, okay, wie kann ich das jetzt nutzen? Wie bringe ich die Temperatur wieder runter? Also auch zum Beispiel Sachen, Versuche machen, was ist, wenn ich einen Aero-Helm fahre? Was ist, wenn ich einen normalen Rennradhelm fahre? Wie verhält sich das? Aber das ist ja auch nicht eins zu eins damit getan sein. Ich muss mich damit beschäftigen, okay, wie war das Wetter an dem Testtag? Wie war das Wetter an dem Testtag? Also bringt mir nichts, wenn ich Vergleiche ziehe, wenn es an einem Tag 20 und am anderen Tag 30 Grad hat. Sprich, also ich muss da wirklich irgendwie eine Datenbank aufbauen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Wenn das nicht gegeben ist, und das ist bei sehr, sehr vielen, ich sage jetzt mal Standardathleten, die das wirklich rein hobbymäßig betrachten, Geld investieren in den Sensor, die 200-300 Euro, weil sie sagen, ja, das nächste Gadget macht mir nochmal ein bisschen besser. Das wird eher verunsichern und wird dich keinen Schritt schneller machen, keinen Schritt besser machen. Also du musst wirklich da Zeit und Hirnschmalz investieren, dass das auch wirklich einen Benefit für dich halt liefert. Und beim Whoop-Band das gleiche in grün. Also solche Sachen wirklich eher ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, und nicht immer alles irgendwie zielführend, wenn ich nicht weiß, was ich mit den Werten explizit auch anfange. Thema Sensor, also Core-Sensor. Du kannst super gutes Hitzeadaptationstraining halt durchführen. Also gibt es dann den Heatstrain, das ist quasi so ein Indikatorwert, der über die Hauttemperatur, also Oberflächentemperatur und Körperkerntemperatur ermittelt wird, und je nachdem, wie da das Delta halt eben ist, wird da der Heatstrain ermittelt, und da gibt's vier verschiedene Zonen laut Core, also dem Hersteller des Sensors, und gibt's wirklich sehr, sehr coole Trainingsaufbauten. Wie kann ich, wenn ich in dem Bereich bin, wie ist da die Hitzeadaptation, wie kann ich da mein Training so strukturieren, 2 Sessions in der Woche so und so lang, so und so intensiv, oder bei dem Heatstrain, wie groß sind die Adaptationen, ab wann wird es vielleicht sogar eher kontraproduktiv, ab wann wird es gefährlich, also auch da kann man sehr, sehr gut spielen, aber wie man jetzt schon merkt, glaube ich, man muss sich damit beschäftigen.
Und ich glaube, da hast du ein ganz wichtiges Stichwort genannt, also oder ein wichtiges Stichwort umschrieben. Ich glaube, das Wichtigste, wenn wir, oder eines der wichtigsten Phänomene oder eine der wichtigsten Erkenntnisse, wenn wir über etwas wie mentale Bewältigung sprechen, ist Erfahrungswissen. Ja, und ich glaube, also ich würde mich jetzt mal an so einen, an alles das, was Körperkerntemperatur angeht, wie beschrieben gerade, nicht ran, also was heißt nicht rantrauen, aber ich für mich hätte wahrscheinlich die Befürchtung, dass ich selber in so einen Zustand komme, wo ich mir sage, okay, Fabian, also es ist hier Triathlon, ja, also es geht hier nicht um Leib und Leben, und offenbar bist du gerade in einer Zone, die im Zweifel lebensbedrohlich ist, also hör mal lieber auf. Umgekehrt könnte es aber sein, wenn ich längere Zeit mich mit sowas beschäftigt habe, dass ich natürlich weiß, und das würde ich wahrscheinlich auch jedem Athleten, mit dem ich arbeite, empfehlen, hey, das auf dem Papier oder auf dem Display sieht das jetzt alles sehr bedrohlich aus, aber das ist etwas, was dein Körper durchaus ausbalancieren und covern kann. Ja, also das ist jetzt nichts, was dazu führen sollte, dass du in irgendeiner Weise unruhig wirst. Das wird jedem anderen Athleten, der auf deinem Leistungslevel gerade unterwegs ist, genauso gehen, dass die Temperaturdaten werden da wahrscheinlich alle sehr ähnlich sein. Und ich glaube, da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, dass Erfahrungswissen uns natürlich sehr viel Bewältigung stärker macht. Also die Erinnerung daran, was wir vielleicht schon mal gemacht haben, was wir vielleicht schon mal bewältigt haben, aber auch das Bewusstsein dafür, was unser Körper kann und was er nicht kann. So, also ab wann ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo wir sagen würden, es reicht. Also es geht jetzt einfach nicht weiter.
Ja, ich glaube, da fällt da ganz, ganz stark darunter das Thema, wie sicher fühle ich mich zum Beispiel auch mit meinem Equipment oder halt eben dann auch mit den Sensoren oder mit meiner Strategie, die ich mir vorab halt schon irgendwie zurechtgelegt habe. Und ich glaube, dass wir beide da nie drüber gesprochen haben, über das Thema Race-Schuhe von mir, letztes Jahr in Rot.
Nein, haben wir nicht.
Haben wir, glaube ich, auch nicht im Nachgang drüber gesprochen. Aber das war halt auch so ein Thema für mich. Ich habe bis vor, ich schätze mal bis 24 Stunden vor Race, habe ich noch nicht gewusst, welchen Schuh laufe ich. Und das war für mich ein Riesenstruggle, aber es war ein Struggle im Rennen, weil ich nicht wusste, ist es jetzt die richtige Schuhwahl oder ist es nicht die richtige, die ich getroffen habe. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, Bewältigungsstrategien beim Manövrieren, oder ich habe mir in dem Moment in einer ganz komischen Situation manövriert, weil ich einfach am besten 4 Wochen vorher entschieden hätte, das ist der Schuh, den laufe ich aus Ende. Das heißt, ich mache nur mal einige Sessions in dem Schuh, ich bin super confident, der Schuh ist der richtige, das Equipment passt, und dann wäre ich auch auf dem Rad in Rot letztes Jahr wesentlich entspannter gewesen, aber ich habe echt oft an den Lauf gedacht, habe mir gedacht, boah, hoffentlich hält das mit dem Schuh. Also es ging im Endeffekt nur darum, bekomme ich hier und da Blasen oder bekomme ich keine Blasen. Da sich mein Blasenpflaster beim Schwimmen schon gelöst hat, habe ich gewusst, okay, jetzt hoffe ich nur, dass der Schuh einigermaßen passt und sitzt und ich keine Blasen halt nicht kriege, weil auf dem Marathon, glaube ich, wissen wir alle, ist es halt schon mal ekelhaft, wenn du nach 10 Kilometern so schon fette Blasen halt hast. Und da ist halt der Nike Alpha Fly, ist halt da für mich zumindest schon prädestiniert, dass ich in der Fußsohle Blasen kriege. Und
Was wäre denn die Alternative gewesen?
Mein Longrun-Schuh ohne Carbon. Der mit Sicherheit langsamer gewesen wäre, aber ich habe gewusst, ich bin mit dem Clifton 9 von Hoka, bin ich super happy, da habe ich alle meine Longruns gemacht und auch in Race Pace, also fast alle, und auch in Race Pace teilweise, und das ist wirklich gut gelaufen, und ich habe gewusst, das laufe ich auch im Wettkampf, und der Schuh, der passt, der ist relativ weich, das ist ein Longrun-Schuh, der ist bequem, der drückt nicht rechts und links irgendwo, ist nicht minimalistisch, ja, kein Carbon, das heißt, er geht auch nicht so auf die Waden und auf die Sehnen, wäre mit Sicherheit die entspanntere Variante gewesen, aber vielleicht irgendwo die 5 Sekunden langsamere Variante.
Warum hast du dich für alle Zuhörer vielleicht ja interessant, warum hast du dich dann erst 24 Stunden vorher entschieden? Also warum hast du nicht eine Woche vorher gesagt, ich laufe den Alpha Fly?
Weil ich nicht in der Lage war, dass ich eine klare Entscheidung triff.
Und was hätte es für eine klare Entscheidung gebraucht?
Den Alpha Fly der ersten Generation. Und den habe ich nicht mehr bekommen. Da habe ich gewusst, den bin ich früher immer gelaufen. Da habe ich gewusst, der funktioniert. Und jetzt bin ich den der zweiten Generation letztes Jahr gelaufen und war nicht so 100% überzeugt. Der hat ein bisschen andere Laufcharakteristik auch. Und ich hatte ihn vorab im Training mal an und da hat er mal Abblasen gegeben. Dann habe ich einen Hoka Silo X1, was auch immer, ausprobiert. Der war auch Katastrophe an der Ferse und auch vom Abrollverhalten. Der hat mir eigentlich kein Speed gegeben. Also ich fand irgendwie für mich persönlich, für meinen Laufstil, nicht, dass er mich irgendwie schneller macht oder schön zum Laufen war. Deswegen war der steht immer noch im Keller, der hat vielleicht 20 Laufkilometer. Also da, falls jemand, kurze Werbung, falls jemand Schuhgröße 42,5, Hoka Silo X1, günstig abzugeben, fast wie neu. Im Endeffekt habe ich echt lange rumgestruggelt. Laufe ich jetzt den Hoka, den Silo X1? Nö, der passt nicht. Okay, dann habe ich nur den Alpha Fly 2 und den Alpha Fly 1, den alten habe ich auch noch gehabt und eben halt den Long Run Schuh. Den habe ich da ewig hin und her gemacht. Ich kann den alten Alpha Fly 1 kann ich nicht laufen, weil die Sohle schon richtig abgelaufen war vorne an der Seite und da fängt dann das Gelkissen an.
Ja.
Und in dem Gelkissen ist ein Gas oder Luft drin, keine Ahnung. Ich habe gedacht, wenn ich den weiter ablaufe und irgendwann platzt vielleicht das Gelkissen, weil ich es auflaufe oder weil ein Stein reinsticht,
ja,
ich möchte nicht wissen, was dann ist.
Ja.
Dann laufe ich irgendwie total scheps. Also, okay, dann habe ich ein noch älteres Modell genommen, habe ihn aufgeschnitten und dachte, okay, was passiert, wenn ich da in das Luftkissen reinstich? Okay, der Schuh sackt wirklich zusammen. Ich kann den alten hier wegschmeißen, den brauche ich nicht laufen. Da ist mir das Risiko zu groß.
Ja.
Okay, dann gehe ich lieber das Risiko, dass ich vielleicht Blasen krieg. Okay, da könnte ich Blasenpflaster irgendwie vorab schon mal hintun. Das hat schon mal funktioniert in Portugal. Also es könnte auch da wieder funktionieren. Ja, hat aber leider dann nicht funktioniert. Habe ich nur verzweifelt den T2 versucht, nur Blasenpflaster hinzukleben. Mit nassen Füßen vom Radfahren keine Chance. Das heißt, das hat mir da eigentlich nochmal eine Minute gekostet. Die hätte man eigentlich ersparen können. Aber ja, am Ende vom Tag war es ein Struggle, den ich mir wirklich ersparen hätte können, weil ich in dem Fall mein Equipment nicht 100% committed vorher ausgesucht habe.
So, und jetzt wird's ja interessant. Du hast dich nicht rechtzeitig auf ein Equipment committed. Also ich muss jetzt wirklich die ganze Zeit lächeln, weil mir kommt das halt so bekannt vor, dass man, und ich glaube, auch da ist es lohnenswert zu unterscheiden, dass man entweder das Material nicht richtig zurecht bekommt, weil vielleicht irgendwas fehlt oder irgendwas kaputt gegangen ist oder nicht mehr repariert werden kann, so nach dem Motto, das muss jetzt halt halten, Punkt, so. Bei mir war es ja letztes Jahr in Rot so, dass einen Tag vorher plötzlich meine Sattelstütze reingerutscht ist. So, und dann war ich ja bei Buchsteller und die meinten, ach ja, P5, nee, das Problem kennen wir. Da müssen wir das erstmal das Gewinde nachschneiden, weil die Schraube schon so leichte Späne hatte und so. Und ja, aber das wird wieder passieren und wir können sie dir dann in den Rahmen einkleben. Ich so, na, das ist ja ein super, super Tipp, eine eingeklebte Sattelstütze. Also, und ich bin dann auf dem Rad gefahren und habe die ganze Zeit gedacht, ja, scheiße, das muss jetzt halt halten. Also hoffentlich hält es so. Und dann gibt es ja aber, die Situation oder die, wie du es jetzt gerade beschreibst, dass du dich bewusst am Ende des Tages ja doch in eine Situation begibst, die nicht zu 100% safe ist. Weil, also du gehst ja bewusst ein Risiko ein oder gehst in eine gewisse Unsicherheit, weil du sagst, ja, okay, ich will diese 5 Sekunden und das sind dann halt am Ende auf 42 gerechnet pro Kilometer ist das ja schon Zeit. Das Risiko gehe ich jetzt ein und das finde ich ja auch wichtig, also dass man solche Situationen auch aktiv aufsucht. Jetzt würde man sagen, ja, play it safe und geh raus aus dem Risiko und so. Ja, geht jetzt. In dieser Situation wäre es nicht gegangen. Also idealerweise hättest du dich 4 Wochen vorher entschieden, aber es ging halt einfach auch nicht so, ja. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbares Modell dafür, Erfahrungswissen zu sammeln. Also, weil wir könnten jetzt wahrscheinlich diesen ganzen Prozess durchgehen, so was war, du hast es mir ehrlicherweise gar nicht erzählt gehabt, aber weil ich merke, mir fällt gerade ein, du hattest ja 24 Stunden vorher auch noch leichte Magen-Darm-Probleme. Also ich glaube, und dann kam ja noch der Platten auf dem Rad dazu. Also die Verkettung von unglücklichen Umständen war ja schon außergewöhnlich bei dir, ne?
Aber ich würde auch mal sagen, guten Morgen, Darm. Es war nichts aufregungsbedingt. Es war vermutlich laktosebedingt vom Freitag auf Samstag. Auch wieder Erfahrung fürs nächste Rennen. Einfach dann nochmal sensibler zu sein, nochmal mehr aufzupassen. Weil ich vermute, die Kombi zwischen Race Week und Laktose war einfach so ein bisschen das Problem. Ich könnte jetzt wahrscheinlich Käse-Sahne-Nudeln essen und habe kein Problem heute. Aber ich denke mir so, am Race-Weekend hat doch nochmal so eine leichte Nervosität einfach unterschwellig da, auch wenn ich sagen würde, ich war relaxed. Aber das sind Erfahrungswerte, die gehören dazu. Der Platten im Wettkampf, das sind Sachen, die haben wir auch vorab mal kurz thematisiert. Okay, es sind normale Gegebenheiten, es kann passieren. Und die habe ich mir im Kopf zurechtgelegt, dass mal Platten kommen kann. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, sehr realistisch. Von dem her hat mir das gar nicht mehr so aus der Bahn geworfen, aber wie gesagt, das Schuhthema, das war wirklich was, was mir dann auf dem Rad natürlich auch schon ziemlich beschäftigt hat. Das kostet Energie, das hält dich irgendwie so vom generellen Renngeschehen halt ab. Und du hast es halt bewusst genannt, also mir war es bewusst, aber es war einfach dumm. Also ich habe gewusst, ich habe jetzt ein Problem, ich habe es noch nicht irgendwie, habe es immer so rauszögert, habe es nicht lösen können für mich. Weil ich ja immer geschaut habe, ob ich noch die erste Generation von dem Schuhmodell halt krieg. Die ältere Version war nicht der Fall. Und dementsprechend, ja, bin ich da echt ein bisschen ins Schwimmen gekommen, da in so einer Stresssituation die letzten 4 Wochen vorher.
Und das ist jetzt ja nochmal ein wichtiges Stichwort. Das, glaube ich, ist ja eine Situation, die sich halt technisch nicht hätte auflösen lassen. Also wenn ich dir jetzt 2 Wochen vorher gesagt hätte, dann kauf dir halt nochmal das einsame Modell und gut ist, ja, gibt es ja nicht mehr. Also, und du warst ja wahrscheinlich schon 4 Wochen vor dem Rennen bewusst, dass das ein Thema werden wird und irgendwie läuft dann die Zeit dahin und man kriegt das Problem logischerweise nicht gelöst und irgendwann ist dann, also es ist dann sozusagen, der Renntag ist da und ich habe das Problem, es ist exakt noch das gleiche wie vor 4 Wochen, ich weiß nämlich nicht, wie ich es jetzt auflöse. So, ich glaube, dass es solche Situationen immer wieder geben wird. Immer wieder. Also ich weiß, und vielleicht hört er zu, dann weiß er auch, wer gemeint ist, ein ehemaliger Nine Sub Niner ist ja auch in Hamburg gestartet. Und ich hatte ihn getrackt und hatte ein bisschen Kommunikation mit anderen Teammitgliedern und hörte, dass es nicht so gut lief. Also konnte man auch sehen, auf der 2. Radrunde war er deutlich langsamer geworden, weil er eine neue Nutrition verwendet hat auf dem Rad, die, wohlgemerkt, er sich erst einen Tag vorher auf der Messe gekauft hat.
Ei, also ich sage jetzt mal, ich glaube, Grüße gehen raus an Sven, oder?
Ja.
ich würde jetzt schon behaupten, gleicher Fall wie bei mir. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich die alte kaufe und mir besorge, dann ist es dämlich. wenn die Möglichkeit nicht besteht, ich sage jetzt mal Fluganreise und die wird beim Zoll oder was weiß ich aus dem Gepäck genommen, deine Nutrition und du hast vor Ort, okay, alles cool, aber solange wir es im Griff haben und das eigentlich frühzeitig bestellen könnten und wie auch immer, dann sage ich, ist es halt einfach hausgemachtes Problem, ähnlich wie es bei mir in Rot war.
Und ich weiß nicht, was der Grund war. Ich habe noch nicht gesprochen mit ihm. Es kann ja auch sein, dass er vielleicht zu Hause vergessen oder er konnte es, wie auch, wir wissen es ja nicht. Und letztlich ist das aber eine ähnliche Situation. Es ist, also die Umstände sind jetzt nicht mehr änderbar und das Rennen muss jetzt eben auf Grundlage dieser Ausgangssituation gestaltet werden. Also mit den Schuhen, mit der Verpflegung, was weiß ich, mit dem Setup, vielleicht wollten andere Leute andere Reifen fahren oder wollten eigentlich noch haben auf Tubeless umgestellt und wollten wieder zurück auf, oder wie auch immer. Also es gibt ja tausend Sachen, die letztlich dich dann irgendwie so knapp ereilen vorm Rennen, dass du denkst, ach so, also irgendwie so richtig cool ist es nicht. So, und ich glaube, von dem, was uns natürlich mental dann auch, und da werden wir uns ja wahrscheinlich in einer nächsten Folge auch mal sehr viel intensiver mit beschäftigen, wie genau mentale Bewältigung funktioniert. Aber ich finde das jetzt schon mal total spannend, was du ja auch beschreibst, wie sehr ein in positiver und in negativer Weise Dinge ja in ihren Bann ziehen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du über weite Strecken des Radfahrens in immer wieder wiederholenden Schleifen darüber nachgedacht hast, wie wird das jetzt sein? Und dein Blasenpflaster ist abgegangen beim Schwimmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich gerade mich mal in deinen Kopf einklinke, dass du während des Radfahrens überlegt hast, ah ja, okay, also ich brauche, denke ich, auf jeden Fall ein Blasenpflaster. Jetzt muss ich gucken, ich mache es in T2, da muss ich aber gucken, ob ich es raufkriege. Das ist bei Nässe immer schwierig, aber ich probiere es trotzdem. Aber wenn es nicht klappt, ja, dann habe ich keins. Und. Also das ist ja wirklich Hollywood-reif, was sich da an endlos Gedanken sozusagen im Kopf sortiert.
Ja, ja. Also ich bin vorm Rennen tatsächlich auch schon so weit gewesen, dass ich mir überlegt habe, ist es eigentlich regelkonform, wenn ich auf der Strecke meine Laufschuhe wechsle? Dass ich die erste Hälfte so laufe und die andere Hälfte dann irgendwie mit einem anderen Schuh laufe.
Habe ich in der Tat auch schon mal drüber nachgedacht, weil ich glaube, ich auch irgendwo mal jemanden gesehen hatte, der auf dem Foto das kommentiert hatte, so nach dem Motto, hey, wieso hat der Typ im Ziel andere Laufschuhe an als bei Kilometer 21 oder so? Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, wenn du den theoretisch den in dein Special Needs Bag packst, die Schuhe, in Rot gibt's ja sowieso immer noch sehr, sehr viel humanere und wie ich finde, sehr viel anschlussfähigere Regeln. Ich glaube, dann geht das, oder?
Ich gehe davon aus, ja. Also ich habe mich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt. Ich hätte der Veranstaltung, der Organisation auch geschrieben und hätte mir das vorher nochmal schriftlich absichern lassen, ob das wirklich auch regelkonform ist. Vielleicht wird es der neue Hype, keine Ahnung. Also wenn es mir einer anfängt, wenn es mir ein Profi macht, dann machen es alle Altersklassenathleten. Weil ich schon auch das Gefühl habe, dass die, gerade die Carbon-Schuhe, die hochmodernen, dass die halt einfach auch so ein bisschen am Bounce halt nachlassen. Patrick Lange packt es ja mittlerweile in Kühlboxen, dass der Schaum nochmal irgendwie kälter und mehr Energie dann absorbieren kann und was weiß ich. Deswegen, ja, wenn man dann schnell einen Schuhwechsel hinlegt und das ist regelkonform, warum nicht? Also kommt er vielleicht in Zukunft, wenn man dann die zweite Hälfte dadurch nochmal 2-3 Sekunden schneller auf den Kilometer laufen kann, als man sonst könnte, dann wäre schon ein Versuch wert gewesen. Aber mir ging es ja wirklich dann primär um das Thema, falls ich irgendwie Probleme halt einfach habe mit Blasen und so weiter.
Nun ist die Situation ja irgendwie gut ausgegangen, also nicht nur gut, sondern sehr gut, also fast schon optimal. Die Frage wäre ja auch interessant gewesen, was ist denn, wenn das jetzt eben nicht gut gegangen wäre, also wenn du dir den Fuß so aufgescheuert hättest, dass du hättest aussteigen müssen oder wenn einfach unterwegs schon Dinge sich so zugespitzt hätten, dass du gesagt hättest, so, ich habe ein DNF da stehen, ich habe das Rennen nicht beendet und diese Situation hat mich insgesamt im Nachgang lange beschäftigt, verunsichert, vielleicht sogar so sehr verunsichert. Also das ist bei einem technischen Problem jetzt wahrscheinlich nicht der Fall. Aber bei einem körperlichen Problem kann das ja sogar so sein, dass du dann dir überlegst, so, puh, was ist, wenn mir das wieder passiert? Und da mache ich das lieber, also dann suche ich dieses Momentum halt nicht auf. Also es ist ja nicht unmöglich. Ich weiß, dass es bei einem Biathleten mal so war. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt hatte. Marco Morgenstern, der hat mal bei einem Rennen einen Kollaps gekriegt in der Staffel beim Biathlon. Und ist dann wirklich kollabiert, den mussten sie aus dem Rennen nehmen, was beim Biathlon ja so gut wie nie passiert. Und der ist dann sehr lange raus gewesen und wer auch immer diese grandiose Idee hatte, sie haben ihn dann ein Jahr später im gleichen Rennen, an der gleichen Position quasi sein Comeback geben lassen, mit dem Ergebnis, dass er an exakt der gleichen Stelle das gleiche Phänomen gespürt hat und wieder, also wahrscheinlich mental induziert, aber wieder in einen Kollaps gelaufen ist und ich glaube, damit war dann seine Karriere auch endgültig beendet. Also ich will damit nur sagen, wenn wir heute über Bewältigung sprechen, dann ist ja auch immer die Frage, wie gehe ich mit einer Situation, die womöglich entgleist ist oder auf jeden Fall so ausgegangen ist, dass sie kein Positives ändert, wie gehe ich mit dieser Situation langfristig um?
Also ich fühle das zu 100%. Das ging mir in Portugal letztes Jahr im Oktober. Also ich kenne die Stelle ja, als ich damals aus dem Rennen ausgeschieden bin mit Kreislaufkollaps, also ähnliches Szenario. Und ich bin da auch wieder zweimal vorbeigelaufen, also zweimal in die gleiche Richtung, also insgesamt viermal vorbeigelaufen an der Stelle. Und ich habe mir während dem Rennen halt genau die gleiche Frage auch wieder gestellt. Oh, boah, zu langsam. Nicht, dass es stell dir vor, es passiert da wieder, gleiche Stelle vielleicht sogar. Und dann habe ich auch ein bisschen überlegt, denke mir, warum soll's? Also ich mache das jetzt so nach bestem Wissen und Gewissen, wie ich mich jetzt aktuell fühle. Ich kenne die Anzeichen frühzeitig, also die Stelle kann nichts dafür, das Rennen kann nichts dafür. Ich laufe jetzt sogar nur die Hälfte im Vergleich zu dem damaligen Rennen. Und von dem her ist es eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber es war definitiv schon mal kurz aufleuchten im Kopf, okay, hier war das, aufpassen. Also es beschäftigt dann definitiv, obwohl es mir jahrelang nicht negativ beschäftigt hat. Es war 21 ja. Und seitdem eigentlich keine Gedanken dran verschwendet. Aber definitiv, das sind ja auch Sachen, mit denen wir uns im Vorfeld dann wiederum auseinandersetzen müssen, wenn man mal so ein Negativerlebnis gehabt hat, wie jetzt zum Beispiel DNF, Kreislaufkollaps, oder aus anderen Gründen DNF, dann definitiv ja auch wieder aufarbeiten, warum ist das passiert und vielleicht auch wieder klar zu machen, okay, es hat jetzt nichts mit dem nächsten Rennen zu tun, es hat vielleicht auch nichts mit der Form zu tun, es waren die Umstände XYZ und die haben dazu geführt und okay, ich kann zwei von den Umständen kann ich beeinflussen, ich kann mich hier und da besser vorbereiten, ich kann dies oder jenes halt irgendwie anders regeln, dass es halt beim nächsten Mal nicht so passiert und ich kann in meinem Fall zum Beispiel oder muss die Alarmzeichen vom Körper einfach wahrnehmen, nicht ignorieren, sondern wahrnehmen und halt dann auch meine Konsequenzen halt draus ziehen, was ich damals nicht gemacht habe.
Und das finde ich immer spannend, wo du das sagst, weil das Erleben von Situationen, die wir als sehr unangenehm empfinden, nicht selten dazu führt, dass wir diese Situation künftig meiden. Also das beste Beispiel ist, ich habe erlebt es in Seminaren immer wieder oder Workshops, also mittlerweile geben wir nicht mehr so viele, aber wenn wir welche haben, dann ist manchmal das Thema oder nicht selten das Thema Prüfungsangst so ein wichtiges, dass Leute sagen so, ja krass, also früher in der Schule und im Studium, da habe ich mega unter Prüfungsangst gelitten so und ich hatte wirklich auch, also nicht nur Angst vor Prüfungen, sondern ich habe auch so gut es geht halt Prüfungssituationen vermieden, aber seit dem Studium ist das halt weg. Nein, das ist nicht weg, sondern die Prüfungen sind weg. Also wann hast du denn deine letzte Prüfung gehabt? Ja, keine Ahnung, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass uns manchmal nicht bewusst ist, dass bestimmte Muster immer noch in uns schlummern, beziehungsweise immer noch in uns drin sind, nur eben der Auslöser nicht mehr gegeben ist. Weil klar, wenn du irgendwie mit 25 deine letzte wichtige Klausur geschrieben hast, in Prüfung oder einer Ausbildung oder wo auch immer, und dann nichts mehr kommt, dann ist der Anlass ja nicht mehr gegeben. Aber das sind dann manchmal Leute, die dann plötzlich vor einer ganz simplen Sache, was weiß ich, die sollen dann ein Sportabzeichen machen oder haben irgendwie in einer Firma einen Lauf oder so, wo es so ein bisschen kompetitiv zugeht, die dann plötzlich merken, oh, so, und das sind dann eben auch meistens die Athleten, die in mittlerem Alter den Triathlon oder Ausdauersport für sich entdecken und dann merken, dass dieses Kompetitive, also im wahrsten Sinne die Prüfung, schon einen wahnsinnigen Impact hat und maßgeblich dazu beiträgt, dass sie ihr Leistungspotenzial eben nicht so mir nichts, dir nichts abrufen können.
Definitiv, ja. Wenn wir es mal runterbrechen, was wir jetzt schon gesagt haben, es war jetzt zum einen halt das, okay, irgendwie die alten Muster erkennen und die zum Beispiel halt aufarbeiten, dass man sich einfach besser darauf vorbereitet. Das andere war auch das Thema Vorbereitung, aber ich glaube, man kann es zusammenfassen, das Thema Sicherheit, die ich halt vielleicht vorab halt schon mal mir selber geben kann. Ja. Das heißt, ich kann mich ja vorab schon mal beschäftigen damit, okay, wie kann ich irgendwie Fehler vermeiden? Das ist ja meiner Meinung nach auch schon Bewältigungsstrategie. Wenn man dann aber ins Rennen zum Beispiel geht, es können ja da wieder Sachen auftreten, wir haben es ja vorher gesagt, mal irgendwie einen Plattfuß zu haben oder Nutrition verlieren oder was auch immer, gibt es ja verschiedene Szenarien, die dann in so einem langen Rennen einfach passieren können. Generell aber für mich einfach die Frage, wenn wir ganz am Anfang jetzt mal nochmal ansetzen, ich glaube, wir sind schon wieder ein paar Steps zu weit, was sind Bewältigungsstrategien beziehungsweise für welche Situationen brauchen wir sie und warum brauchen wir sie überhaupt?
Also vielleicht dann nochmal einen Schritt zu dem von vorhin. Ich glaube, dass vieles, was wir im Alltag tun und insbesondere in Rennen tun, ja viel positive Bewältigungsfähigkeit ist. Also die Tatsache, dass wir ein Rennen ins Ziel bringen, zeigt ja schon, dass wir offenbar vieles richtig gemacht haben. Und aus meiner Sicht nehmen wir uns dieses Wissens oder berauben uns dieses Wissens, weil wir im Nachgang gar nicht mehr groß reflektieren. Also ich finde das wichtig, dass man nach einem Rennen sich mal kurz hinsetzt und mal vielleicht sogar aufschreibt, was ist gut, also was habe ich, nicht was ist gut gelaufen, sondern was habe ich gut hinbekommen, ja? Also wo habe ich bestimmte, ach Mensch, den irgendwie, wie ich den Neoprenanzug ausgezogen und über die Uhr rüber und das ist, das nochmal sich zu verinnerlichen, das hat mich im Flow gelassen, ja? Oder dass ich irgendwie mir überlegt habe, ich nehme erst das Gel in den Mund und dann kippe ich das Wasser nach und nicht umgekehrt. So konnte ich es viel verträglicher runterschlucken oder wie auch immer. Also was ist mir gut gelungen? Und eben auch, wo gab es Situationen, die vielleicht für mich bedrohlich wirkten oder schwierig waren? Und wie habe ich die vielleicht gut aufgelöst? Und im Nachgang, ich meine, gerade wenn man im Ziel ist, dann ist man kaputt und dann ist man noch irgendwie in diesem hormonellen Rausch, dass man glücklich ist, dass man das Rennen positiv beendet hat. Aber wenn du dann zu viel Zeit vergehen lässt, dann geht vieles gerät vieles in Vergessenheit. Und ich glaube, dass wir in jedem Rennen automatisch, intuitiv Dinge, herausfordernde Situationen in positiver Weise bewältigen. Und wenn wir uns das mal einfach aufschreiben, dann erzeugen wir ja selber für uns einen Fundus, so nach dem Motto, ja, da habe ich so gemacht und die Situation ist mir auch nicht unbekannt. Und ja, ich hatte schon mal einen Platten und übrigens, ich bin dann sogar auch mal gestürzt und da habe ich das so und so gemacht. Das führt ja dazu, dass wir in eine ganz andere Selbstsicherheit kommen, die uns die Möglichkeit gibt zu sagen, na ja, also vieles von dem, was mir passieren könnte, ist mir schon mal passiert und ich habe da irgendwie jedes Mal einen positiven Weg rausgefunden.
Aber das fängt doch schon an, wenn wir im Training sind. Wenn ich meinen Athleten eine gewisse Aufgabe, ein Training reinschreibe, sie führen es aus, sie machen es, fahren die Intervalle, führen die Nutrition zu und so weiter, dann sehe ich eins die Korrelation bei den Top-Athleten von mir, die kommentieren ständig, so und so viel habe ich Nutrition zugeführt, das war gut, das war schlecht oder habe irgendwie einen heißen Kopf gekriegt oder ein bisschen überhitzt, da war dies, da war jenes. Einfach einen kurzen Report, okay, wie war die Session? Und das muss jetzt nicht bei dem 40-minütigen lockeren Auslaufen sein oder beim sehr, sehr entspannten Training, wo ich sage, okay, das ist vielleicht regenerativ oder sind jetzt Base Miles. Da erwarte ich jetzt nicht von den Top-Athleten oder von den ambitionierten Athleten, erwarte ich da jetzt nicht einen riesen Report. Aber vielleicht mal ganz kurz, so und so war's, das und das hat gut geklappt, das hat nicht gut geklappt. Und bei den wichtigen Einheiten sowieso. Und je ausführlicher das halt ist, merke ich halt auch, der Athlet beschäftigt sich nochmal aktiv im Nachgang damit und reflektiert es auch ganz anders. Und das sage ich jetzt auch aus meiner Athletensichtweise. Also Susa kriegt von mir teilweise mal gutes Feedback, also viel Feedback, teilweise mal wieder wenig. Wenn ich sage, hey, da war jetzt wirklich einfach nichts Nennenswertes, war jetzt einfach standardmäßig, war okay, war nichts Atemberaubendes. Und manchmal wie jetzt am Sonntag, lockere Grundlagenausfahrt, mir war es einfach viel zu warm, wie ich vorher gesagt habe, bin nicht gut klargekommen mit der Hitze und dann sind wir aber in die Diskussion kommen, okay, hast du genug zugeführt, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Flüssigkeit, wie viel Natrium, wie war das und das und dann haben wir einfach kurz, okay, ja, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich aktuell nicht topfit bin, dass ich nicht gut trainiert bin, dass ich nicht gut mit der Hitze umgehen kann, der Körper die Situation aktuell nicht kennt und nicht, weil ich mich schlecht versorgt habe. Das heißt, wir haben schon mal ein paar Kriterien ausgeschlossen, okay, es liegt jetzt nicht an der Flüssigkeitsversorgung, es liegt nicht am Kohlenhydrat an der Versorgung und so auch in dem Diskurs bekomme ich wiederum die Sicherheit, okay, das passt. Also ich habe die Versorgungsvertrauen, das und das hat gut passt und so weiter. Und wie du sagst, im Rennen das Gleiche in Grün. Wenn ich da in den Diskurs mit mir selber gehe und das reflektiere, kann ich davor auch wieder sehr, sehr viel lernen, was war gut und was war nicht gut. Aber das fängt für mich einfach schon jeder Session einfach an. Und je öfter ich das mache, desto sensibler bin ich an die Einheiten, weil ich oft schwimmen gehe und mir denke, ah, das könnte ich jetzt dann kommentieren. Ah, das fällt mir gerade auf, das fällt mir auf. Und dann bin ich aber schon während der Session schon viel, viel sensibler und freue mich teilweise dann schon das Feedback auch zum Schreiben irgendwie und sage, hey, dies und jenes war gut oder das war nicht gut oder da hat's Klick gemacht. Heute beim Schwimmen einfach ein bisschen versucht, einen Schwerpunkt weiter nach vorne zu bringen. Oh, krass, einfach viel mehr Stabilität kriegt. War Schwimmen gleich wieder viel, viel geiler. Und das ist was, was ich jetzt dann heute Abend auch nur kommentieren werde und nicht irgendwie dann in 5 Tagen, weil dann ist es weg. Also dann fällt es mir auch nicht mehr ein.
Und ich glaube, dass, wie du das gerade beschreibst, letztlich ja ein Bewusstsein für die eigenen Mechaniken entsteht. Also deine Mechaniken sind andere als meine. Und Björn Giesmann, Grüße gehen raus, hatte neulich im Podcast das sehr schön beschrieben, dass es einfach Athleten gibt, denen hochintensive Intervalle oder überhaupt intensivere Sachen besser liegen. Und es gibt halt Leute, denen liegt das einfach nicht so. Und ich glaube, es geht eben darum, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, die Feinfühligkeit eines Trainers oder eines Coaches zu erkennen, was ist mein Coachee für ein Typ Mensch, was ist das für eine Athletentypologie und was für Mechaniken stecken dahinter, und diese dann eben zu erkennen und anzusteuern. Und genau wie du das sagst, also ich glaube, dass das Training einfach schon so wunderbar viele Möglichkeiten bietet, ich will nicht sagen, Rennsituationen zu simulieren, aber ich gucke manchmal bewusst nicht auf den Tacho, um zu schauen, wie schnell fahre ich eigentlich gerade. Also, oder was für eine Trittfrequenz fahre ich? Oder was denkst du, Fabian, wie hoch ist jetzt dein Puls? Und manchmal ist es wirklich so, dass ich es auf den Schlag genau mache. Ich habe auch manchmal Sachen, wo ich völlig daneben liege, wo ich dann plötzlich schnellen Atem mit schnellen Puls verwechsel und dann kurzatmig bin und denke, oh, der Puls ist bestimmt bei 160. Nein, ist er nicht, er ist bei 142. Aber, ja, und das, was du ja gerade beschreibst, ist, du gehst ja in einen Kontakt mit dir. Ja, also was passiert da gerade? Wie reagiere ich auf Tempowechsel, auf Intensität, auf die Variation bestimmter Parameter? Und mir das irgendwie bewusst zu machen und auch so bewusst zu machen, dass es erinnerungsfähig ist im Rennen.
Definitiv, also Triathlon ist halt mehr als nur stumpfes Abtrainieren. Das steht und fällt damit, wie bereite ich mich vor, wie bereite ich das nach, das ganze Training, wie mental frei bin ich, wenn ich zum Beispiel ins Wasser gehe. Ja, ich setze mein Rad fahren, da muss ich nicht viel Hirnschmalz investieren, das funktioniert relativ stumpf und stupide. Aber Schwimmen und Laufen sind schon zwei sehr koordinativ anspruchsvolle Sportarten, da wo ich halt auch ein bisschen mitdenken muss, wo ich konzentriert sein muss. Und ich persönlich kann das nicht qualitativ hochwertig, wenn ich es zwischen Tür und Angel mache, zwischen die Termine. Zeit habe ich eigentlich keine. Ach, jetzt komm, lassen wir nochmal schnell raus und noch eine Stunde laufen gehen. Eigentlich habe ich aber bloß 45 Minuten. Ach, shit. Also da wird erst Training nichts. Und es hört sich vielleicht komisch an oder so, aber ich versuche halt gerade dann auch mit dem Race-Schuh, ich versuche den Schuh halt auch laufen zu lassen. Und das schaffe ich aber nur, wenn ich mich richtig reinfühle in den Schuh. Also vielleicht jetzt total weird für den einen oder anderen, aber ist mir jetzt egal. Also ich schaue halt schon, was hat der Schuh für Charakteristiken, und deswegen liebe ich halt den Alpha Fly 1 von Nike, weil ich die Charakteristik geil finde. Da ist der 2er ist anders und den 3er bin ich nur nicht gelaufen. Aber ich will den 1er und den...
So. Und das ist jetzt mal ein Aufruf an Nike, dass ihr uns bitte noch mal ein paar für Nico zur Verfügung stellt. Spätestens für das Sub-8-Projekt muss noch ein paar Nike Alpha Fly Generation 1 her. Und ich finde das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Nico, da wird es doch jetzt spannend, dass du in einen Kontakt auch gehst mit dem Material. Und zwar, dass du das Material spürst und dass natürlich der Schuh läuft, du läufst den Schuh, der Schuh läuft dich, und es wird irgendwie so eine Art Symbiose, und nichts anderes ist es, glaube ich, auf dem Rad auch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Pogacar ein sehr besonderes Verhältnis zu seinem Rad hat. Also das ist nicht einfach ein Arbeitsgerät, sondern da findet in gewisser Weise eine Form der Verschmelzung statt. So.
Definitiv, ja. Wir müssen jetzt nur schon langsam schauen, dass wir Richtung Ende kommen, weil.
Ich weiß, ich würde gerne noch eine Frage beantworten, die du vorhin nämlich gestellt hast. Wofür braucht es denn überhaupt die mentale Bewältigung? Wofür braucht es überhaupt Bewältigungsstrategien? Ich merke, wir sind zum Thema Resilienz so gar nicht richtig gekommen. Das machen wir, aber es ist kein Problem. Wir haben ja noch, uns gibt es ja noch eine Weile. Ich glaube, um die Frage noch zu beantworten, ein Athlet, der hatte mich nach Hamburg kontaktiert, der sagte, dass er beim Laufen ein Sub-9er Probleme bekommen hat. Und zwar so dolle, dass er nicht mehr richtig atmen konnte, dass er Druck im Brustkorb gespürt hat und dass einfach die Pace sukzessive langsamer geworden ist. Und mentale Bewältigung heißt ja einfach nur, also man könnte ja sagen, ja gut, dann ignoriere das halt einfach. Naja, es sind ja Schmerzen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht richtig atmen kann. Und in solchen Situationen, finde ich, kommt die Kunst der mentalen Bewältigung, kommt der Kunst eine große Rolle zu, weil da eben die Frage ist so, wie viel brauche ich eigentlich? Also wie viel im Hinblick auf 100%? Also brauche ich wirklich das Gefühl, alles ist gut, oder kann ich ein Rennen auch überaus gut bestreiten mit dem Gefühl, naja, irgendwie ist es drückt und ich habe hier und ich kann da nicht richtig atmen, weil ich vielleicht in der Lage bin, meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit ganz woanders hinzulenken und am Ende dann merke, hey, das war jetzt ein verdammt schnelles Rennen und ich habe es gemacht, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe so ein komisches Drücken im Ziehen in der Wade oder wie auch immer. Also, um die Frage zu beantworten, mentale Bewältigung wird aus meiner Sicht dahingehend wichtig, wo wir eben nicht sagen können, naja, ich ignoriere das dann jetzt einfach mal, sondern wie kann ich meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken? Also wie kann ich sozusagen eine Entkopplung von dem, was mich da gerade irgendwie grabbt, also wirklich am Arm packt, wie kann ich eine Entkopplung herstellen, dass das nicht die ganze Zeit meine Energie frisst? Und wie du selber ja schon beschrieben hast, die Frage, welchen Schuh, wird das jetzt mit dem Schuh klappen, ist natürlich ein Energieverlust und diese Energie hätte womöglich an anderer Stelle dir besser zur Verfügung stehen sollen.
Was machst du dann, wenn zum Beispiel der Schmerz nicht weggeht? Also ich kann dann nicht per se immer alles entkoppeln und sagen, na gut, denke ich ja dann was anderes, ich ignoriere es. Geht vielleicht nicht immer und auch nicht für jeden.
Also ich glaube, da können wir in der Tat nochmal etwas näher zu eingehen, aber Schmerz an sich, was ist denn Schmerz? Also Schmerz ist ja erstmal ein Phänomen und ich versuche natürlich in den Kontakt zum Schmerz zu gehen. Also hat der Schmerz eine Information für mich? Ist das ein Schmerz, der mir sagt, hey Fabian, hör bitte auf, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und wir sind an einer Grenze, wo es jetzt heißt aufzuhören? Oder ist der Schmerz, steht der symbolisch für etwas anderes? Oder ist es vielleicht auch nur eine Irritation im Körper? Es kann ja auch manchmal sein, wir haben uns verschluckt beim Schwimmen oder beim Radfahren oder unglücklich gesessen und es hat einfach mechanisch zu einer Blockade geführt, die ganz simpel letztlich, also nicht ganz simpel, aber die am Ende dazu geführt hat, dass der Schmerz entstanden ist. Und was sagt mein Körper mir? Braucht er gerade eine kurze Gehpause oder braucht er vielleicht ein Aufdehnen des Oberkörpers? Oder also da hat der Schmerz, glaube ich, ganz unterschiedliche Gesichter. Und da hatte ich neulich auch mal einen spannenden Beitrag gesehen, wo es um Kipchoge ging, der sehr viel zu dem Thema gesagt hat, Schmerz und im Kontakt mit dem Schmerz sein.
Ja, definitiv spannend und schon nochmal was uns, glaube ich, länger beschäftigen wird. Das sprengt auch diese Folge, da bin ich mir sicher. Deswegen lass uns das mal vielleicht so splitten. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Was kann ich vorab machen? Okay, mir irgendwie die Sicherheit holen, mein Equipment funktioniert, mein Training war gut, ich habe ein gutes Körpergefühl oder gute Verbindung zum Körper, zu meinem Material auch. Und vielleicht kann ich mal noch ein paar Bewältigungsstrategien fürs Rennen, für bestimmte Situationen festlegen zu den Fragen, was kann passieren, was wird passieren, was kommt auf mich zu, wie kann ich das vielleicht dann in dem Moment auch handeln. Das sind Fragen, glaube ich, die können wir nächstes Mal dann auch ganz gut und in Verbindung auch mit dem Thema Resilienz, was wir am Anfang irgendwie angeteasert haben und jetzt nicht beantwortet haben, vielleicht können wir das dann im nächsten Step einfach nochmal vielleicht sagen wir so in die Bewältigungsstrategien im Rennen dann besprechen. Was kommt da mit zu und wie komme ich damit klar? Und vielleicht aber trotzdem nur, wenn du jetzt ad hoc sagen müsstest oder mir drei Tipps geben müsstest, welche Strategien du empfiehlst vorab? Also was sind da so drei Möglichkeiten?
Also das, was ich, glaube ich, vorhin schon sagte, ne? Wenn du dich auf ein Rennen vorbereitest, dann Michael Nehls, der Race Across America zweimal gefinisht hat, der hat das Race Across America deshalb unter anderem so gut gefinisht, weil er sich die Fehler von allen Athleten, die vor ihm am Start waren, angeguckt hat und gesagt hat, ich glaube, er hat 300 Stück gefunden und er hat gesagt, wenn ich diese vermeide, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Rennen positiv beende, schon mal sehr hoch. Also guck einfach, was kann passieren und was kann ich dagegen im Vorwege tun. Ich glaube, das Zweite ist, überleg dir, was dich wirklich stark macht und wie du vor allen Dingen bestimmte Situationen schon gedreht hast. Und selbst wenn es nicht die gleiche Situation ist, dann wirst du im Rennen sicherlich die Möglichkeit haben zu sagen, naja, gut, also eine schwierige Situation gedreht zu bekommen, kriege ich schon hin. Und ich glaube, das Dritte ist immer eine sehr sich selbst, was du genau vorhin gesagt hast, sich selbst zugewandte Kommunikation. Also ist das jetzt ein, wie ich immer sage, ein Full-Body-Yes oder ein Full-Body-No? Und wenn mein Körper mir sagt, hey, an dieser Stelle endet heute deine Reise, dann ist das so. Aber manchmal ist der Körper einfach nur kurz irritiert oder aufgeregt oder hat einen kurzen Stolperer gehabt. Und er braucht einfach jetzt gerade eine Cola und ein Gel und vielleicht eine Minute Gehpause und dann sagt er, so, ich bin wieder da.
Sehr gut. Danke dir, Fabian, für die drei Tipps. Danke für die Zeit auch. Ich würde hier pünktlich wie eh und je bei 55 Minuten abschließen und dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns in einer Woche, in eineinhalb Wochen in Frankfurt. Und podcast-technisch entweder nehmen wir dort auf oder dann eben an dem Wochenende nach Frankfurt und dann geht's hier weiter mit den Themen, was wir jetzt gerade schon besprochen haben.
Freue ich mich sehr, vielen Dank.
Danke dir auch und einen schönen Nachmittag.